Nanotechnologie, was ist das eigentlich? Dieser Begriff kommt dem einen oder der anderen von euch vielleicht bekannt vor, aber könnt ihr es beantworten? Wir, das Redaktionsteam von Radio Dreieckland im Bereich Aktuell und Fokus Europa, konnten es zumindest nicht und da haben wir uns einen Gesprächspartner gesucht. Im Folgenden spreche ich mit Herrn Professor Nordmann, seines Zeichens Technikphilosoph an der Technischen Universität Darmstadt, über das Thema Nanotechnologie. Und ich habe ihn gleich mal zu Beginn gefragt, Herr Nordmann, wovon sprechen wir denn, wenn wir von Nanotechnologie sprechen?
Ja, was Nanotechnologie ist, das hat sich ja selbst sehr stark verändert in den letzten Jahren. Das fing nämlich an als ein ziemlich visionäres Projekt, wo man sagte, jede Art von Technologie, die darauf beruht, dass man einzelne Atome oder Moleküle gezielt manipuliert oder dergleichen mehr. Und da war von Robotern die Rede und da waren von welchen Gehirnimplantaten die Rede und da waren aber auch von Autolacken die Rede und allem möglichen Durcheinander. Inzwischen hat sich das etwas stärker auf sogenannte Nanomaterialien begrenzt und das sind eben verschiedene Stoffe, die eigentlich Verbesserungen von herkömmlichen Stoffen darstellen. Also tatsächlich Lacke beispielsweise, oft Nanopartikel, also die sozusagen in kleinsten quasi Feinstaubmengen vorkommen, aber eben auch nanostrukturierte Oberflächen und dergleichen mehr.
Gibt es schon viele Nanoprodukte auf dem Markt oder ist es ein Gebiet, in dem noch eher geforscht wird, wo aber noch nicht so viel jetzt für die Verbraucher sozusagen auf dem Markt ist?
Ach doch, es gibt inzwischen schon viele Produkte, in denen in irgendeiner Weise Nanotechnologie eingeflossen. Also ob das nun ein Nanoprodukt ist, das ist schwer zu definieren, weil natürlich immer viele Technologien zusammenfließen. Die Engführung nur auf Nanopartikel ist schon ein bisschen übertrieben. Also die meisten Produkte sind vermutlich auch Nanomaterialien, also beschichtete Oberflächen aller Art. Also wir kennen das vielleicht von irgendwelchen Autoverglasungen, die dann, wo das Wasser so schön abperlt und kratzfeste Lacke und so weiter und so fort. Da wird also mit Nanostrukturierung gearbeitet und sehr viele Textilien, in denen Nanofasern drin sind und dergleichen mehr. Man darf jetzt nicht sagen, das ist eine ganz spektakuläre neue Technologie. Die ist eher auf der visionären Seite. Da gibt es auch noch keine wirklichen Produkte.
Was meinen Sie mit der visionären Seite?
Ja, die visionäre Seite, das wären eben Ideen, dass man vielleicht mithilfe der Nanotechnologie roboterähnliche Präzisionskontrolle auf dieser, also kleine Geräte quasi bauen kann, mithilfe von Atomen und Molekülen. Oder im Bereich der Medizin wird ja gerne davon gesprochen, dass man versucht, mithilfe der Nanotechnologie zum Beispiel einzelne Zellen ganz gezielt anzusteuern, um dort an dieser Zelle einen Wirkstoff zum Beispiel abzuliefern. Das setzt ja quasi eine Art, ein kleines Transportsystem voraus, was man also buchstäblich dann konstruieren muss aus Molekülen und Atomen, ne, dass man dann eben mit einer hohen Kontrolle und das auch verschiedene Funktionen erfüllt und dergleichen mehr. Solche Dinge, von denen schon auch die Rede, das wären vielleicht wirklich ganz neue Technologien, aber die sind eben bisher noch nicht produktreif und ich denke auch, da wird man noch lange warten müssen.
Und dennoch ist es so, dass die EU dieses Politikfeld Nanotechnologie nun ziemlich umgetrieben hat in den letzten Jahren. Worum geht es denn da auf politischer Ebene? Was wird da probiert zu regulieren?
Also es gibt zweierlei Motive. Also das ursprüngliche Motiv war sicher tatsächlich, dass man meinte, hier findet eine neue industrielle Revolution statt, hier sind ganz, ganz neue Technologien am Werk und das muss eben einfach beobachtet werden, die ganze Gesellschaft wird umgekrempelt und so weiter. Das war am Anfang und das ist jetzt nicht mehr das hauptsächliche Motiv. Das hauptsächliche Motiv ist jetzt, dass diese Nanopartikel, die ja wirklich nur sozusagen eine bestimmte Klasse von Nanomaterialien auch da sind, also wo gewissermaßen einzelne Partikel in der Luft sozusagen dann freigesetzt werden oder in einer Flüssigkeit herumschweben, die dann also eingeatmet werden können, also wie eine Art Feinstaub und oder die in die Umwelt geraten, dass diese Nanopartikel tatsächlich die Regulierung, die vor neue Herausforderungen stellt. Und dass man plötzlich merkt, dass unsere klassischen Verfahren der Regulierung von Chemikalien hier vielleicht nicht mehr greift. Es gibt ja dieses REACH, sagen Instrumentarium, um Chemikalien europaweit zu regulieren. Und das ist eigentlich ein sehr erfolgreiches Modell. Daran hat man wahnsinnig lange gearbeitet in Europa. Und dann kamen eben die Nanopartikel und es zeigt sich, dass diese Partikel eben nicht einfach wie ein chemischer Stoff reguliert werden kann. Es geht jetzt nicht darum, man kann die Toxizität zum Beispiel nicht beurteilen, indem man einfach nur die Zusammensetzung dieses Stoffs betrachtet, sondern die Größenordnung macht hier eben tatsächlich sehr viel aus und je nachdem, wie groß genau dieses Nanopartikel ist, hat es vielleicht andere Eigenschaften und da könnte eben vielleicht auch eine gefährliche Eigenschaft dabei sein. Und wie kriegt man das denn eigentlich raus? Wie kriegt man das in den Griff? Haben wir da genug Wissen? Und ab welchen Mengen müsste man das regulieren? Können wir das überhaupt genau charakterisieren? Und so weiter und so fort. Da gibt es eben tatsächlich ganz interessante Probleme, die sowohl die Politik als auch die Wissenschaft vor eine gewisse Herausforderung stellen.
Jetzt haben Sie schon die Toxizität angesprochen. Was sind denn Bedenken gegenüber der Nanotechnologie? Worin sieht man Risiken und unkalkulierbare Folgen?
Die Bedenken kann man vielleicht so zusammenfassen, gefragt wird, könnte es sich hier um sowas Ähnliches wie Asbest handeln. Also wäre es immerhin denkbar, dass bestimmte Nanopartikel, die ja vielleicht auch eine bestimmte geometrische Gestalt haben, quasi wie Asbest sich irgendwie in der Lunge festsetzen, um dann langfristig vielleicht Krankheiten auszulösen. Diese Sorge ist zunächst mal eine rein hypothetische. Es gibt da keine sehr, sehr starke Evidenz für die Schädlichkeit von Nanopartikeln. Es gibt so gewisse Anhaltspunkte. Man hat so die Vorstellung, es könnte theoretisch so sein, dass bestimmte Nanopartikel solche Auswirkungen haben. Aber die Herausforderung besteht eben darin, wie können wir das überhaupt genau wissen? Und wissen wir das eigentlich, bevor die Produkte auf den Markt kommen, oder kann man das erst beobachten im Laufe der Zeit? Haben wir da eigentlich die richtigen Verfahren und Mechanismen? Gerade die sogenannte Nanotoxikologie, auch sehr stark als Forschungszweig profitiert hat davon. Es wird sehr, sehr stark auch also geforscht. Es gibt sowohl in Deutschland als auch als europaweit da ziemlich viele Initiativen. Und es wird eben auch wirklich über die Regulierungsfrage nachgedacht. Also das wird schon sehr, sehr intensiv diskutiert.
Und in der Analogie zur Gentechnik, wo es auch sehr viel darum geht, welchen Einfluss haben gentechnisch veränderte Produkte auf die Umwelt, sieht man da ähnliche Gefahren im Bereich der Nanotechnologie?
Also man muss das immer sehr, sehr differenzieren. Es gibt aber eine auch sehr interessante Diskussion betreffend des sogenannten Nanosilbers. Das sind sozusagen Silberionen, die verwendet werden in Kühlschränken, oder es gibt sogar auch Nanosilbersocken und dergleichen mehr. Die sollen also hygienisch, antibakteriell wirken. Und hier gibt es auch eine ganz starke Bewegung, die ich auch sehr, sehr interessant finde, die sagt, also diese antibakteriellen Eigenschaften des Nanosilbers, die sind in Krankenhäusern beispielsweise sicher sehr, sehr nützlich und willkommen, aber die braucht man doch nicht in jedem Konsumprodukt. Es ist ja nicht wirklich so, dass wir sozusagen so unhygienisch leben, dass wir jetzt noch in den Socken, damit die nicht so riechen oder was weiß ich, dann nochmal extra Nanosilber brauchen. Und dieses Nanosilber kommt dann in die Umwelt, hat dort auch eine antibakterielle Wirkung. Das könnte dann eben zum Beispiel bedeuten, dass die Kläranlagen, in denen dieses Nanosilber gerät, nicht mehr so effektiv das Wasser säubern können, weil die Bakterien, die man dort braucht, um zur Klärung des Abwassers beizutragen, die sind dann vielleicht eben auch von diesem Nanosilber betroffen oder werden da angegriffen und so weiter und so fort. Also zu viel antibakterielle Wirkstoffe in der Natur sind vielleicht gar nicht gut. Und auch hier wird eben gefragt, brauchen wir eigentlich diese Produkte?